Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verhört. Heute spreche ich mit Achim Kremulat, ehemaliger Steuerberater und heute Coach für mentale Gesundheit und nachhaltige Leistungsfähigkeit. Mit Achim spreche ich darüber, warum viele in der Steuerbranche genau wissen, was ihnen gut tun würde, es aber trotzdem nicht immer umsetzen. Und warum gerade dieses Verhalten langfristig zum Problem werden kann. Achim hat nämlich genau das am eigenen Leib gespürt. Ihr dürft euch heute auf ein sehr persönliches Gespräch über Stress, alte Denkmuster und die Frage, wie wir lernen können, anders mit Arbeit und Leistung umzugehen, freuen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Florian D. Weber, Host und Moderator von Verhört und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im Gespräch mit Achim Kremulat.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Das ist ja wirklich der Punkt, das auch zu machen, trotz Arbeit. Wir haben gerade gesprochen über eben sich was zu gönnen, was zu genehmigen. Ich habe gesagt, ich habe gerade mit Yoga angefangen und du hast gesagt, kommst gerade von der Thai-Massage und das während der Arbeitszeit. Das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben, Achim, oder?
Definitiv nicht. Und ich sehe das heute auch immer noch bei meinen Kundinnen und Kunden, dass die sich das nicht erlauben. Obwohl sie selbstständig sind und obwohl sie genau wissen, dass es wichtig ist, sich um sich selbst und den eigenen Körper zu kümmern. Aber alleine mal in der Mittagspause einen Spaziergang zu machen, haben ganz, ganz viele ein Riesenthema mit. So, ich muss doch da sein in der Kanzlei und ich muss doch arbeiten. Und sich sowas zu gönnen während der Arbeitszeit, das ist schon crazy für ganz viele. Für mich ist es mittlerweile komplett normal. Und ich merke halt auch, dass mir das super, super gut tut und halt die Leistungsfähigkeit auch oben hält langfristig. So, und deswegen mache ich das und genieße das sehr und gehe da auch als Vorbild voran sozusagen.
Weißt du, was ich das Interessante daran finde? Ich glaube, du kannst jetzt in jede Kanzlei in ganz Deutschland gehen und genau das, was du gerade ausgeführt hast, ausführen. Und du wirst niemanden finden, der dir widerspricht, weil Studienergebnisse, weil eigene Erfahrungen, jeder weiß ja ganz genau, dass das so ist, dass es wichtig ist, auf sich selbst zu hören, auf den Körper zu achten, sich genau diese Pausen zu nehmen. So, rationale Ebene, glaube ich, kriegst du Zustimmung in 100% der Kanzleien. Dann kommt aber die emotionale Ebene rein, beziehungsweise es ist vielleicht nicht mal die emotionale, sondern es ist die Kopfebene und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ist das nicht absurd?
Das ist totaler Wahnsinn, weil das sind ja alles intelligente Menschen und es hängt, wie gesagt, nicht am Wissen, sondern da sind dann irgendwelche Glaubenssätze, die da sind, irgendwelche Blockaden, irgendwelche Dinge, kann ich jetzt nicht machen, muss ja ein Vorbild für mein Team sein oder wie auch immer. So, und dann machen es die Leute einfach nicht. So, und dann, ja, okay, wenn, dann mache ich es früh morgens vor der Arbeit. Ja, so morgens um 6 mal kurz ins Fitnesscenter gehen, bevor das Team da ist. Oder abends spät um 20 Uhr nochmal kurz nach der Arbeit. Aber die Realität ist, dass es dann eben ausfällt, weil morgens entweder kaputt und müde und abends schon ausgelaugt. Insofern meine Empfehlung immer, das wirklich auch in den Tagesablauf einzubauen.
Zumal du deinem Körper auch gar nichts Gutes mehr tust, ne? Wenn du jetzt extra, ich kann hier mit beiden Fingern auf mich selbst zeigen, weil ich das selbst jahrelang gemacht habe, morgens um 4.45 Uhr aufzustehen, um dann um 5.30 Uhr eine Runde joggen zu gehen, um spätestens um 7 Uhr auch bei einer längeren Einheit am Schreibtisch zu sitzen. Und da, also wir kommen mir gerade selber so absurd vor, wenn ich das so sage, weil ich denke, du tust deinem Körper ja nichts Gutes mehr, was ja Sport eigentlich sein sollte, Ausgleich, was für die Gesundheit tun. Und genau das ist, genau dieser Effekt verpufft ja, wenn du es dir quasi als zusätzlichen Termin noch an die Randzeiten legst und damit noch mehr Stress für dein Nervensystem erzeugst. Und was du gerade gesagt hast, Achim, da sind wir aus meiner Sicht mitten im Thema, weil ich mich frage, wie wir genau diese Absurdität aufgelöst kriegen. Du hast gerade gesagt, ich will ein Vorbild für mein Team sein. Ja, aber ich bin doch ehrlicherweise kein Vorbild, wenn ich es genau so mache. Und ich bin doch ehrlicherweise kein Vorbild, wenn ich in der Kanzlei stehe und erzähle, guck mal, wie ich hier toll acker und wie ich hier meine 12 Stunden runterschrubbe. Das ist doch nicht wirklich ein Vorbild, eine Vorbildfunktion.
Definitiv. Und genau so kriege ich es auch mit ganz vielen Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhabern gedreht, dass ich ihnen genau diesen Widerspruch tatsächlich auch transparent und bewusst mache und sage, du bist Ehrenvorbild, wenn du beispielsweise sowas Verrücktes machst wie eine Mittagspause ohne Handy, dich hinsetzt, in Ruhe was isst, vielleicht auch mit Leuten zusammen sprichst, über sonst irgendwas, muss nicht unbedingt die Arbeit sein, und dann im Anschluss dir noch eine halbe Stunde einen Spaziergang gönnst, an der frischen Luft, mit ein bisschen Bewegung, dann bist du ein richtiges Vorbild. Und das kommt bei den Leuten tatsächlich an und so, ah, tatsächlich, wow, dann mache ich das ja nicht für mich, sondern als Vorbild für mein Team. Und auf einmal machen die eine Mittagspause und gehen eine halbe Stunde spazieren und sind viel leistungsfähiger und nehmen dann die Tage später vielleicht auch das Team ein bisschen mit zum Mittagessen oder auf den Spaziergang. Und so hat das so ein bisschen so einen Effekt, der halt ansteckt. Und genau an dem Punkt kriege ich sie ganz, ganz häufig.
Es ist doch aber interessant, dass es jemanden braucht, der genau diesen Punkt aufzeigt. Also weißt du, das ist, und ich erkenne das so in meiner eigenen Biografie, erkenne ich das ja wieder. Und das ist total egal, ob wir auf die heutige, auf meinen heutigen Job als Moderator schauen oder ob ich 10 Jahre zurückschaue auf meine Tätigkeit als Unternehmensberater. Es ist doch schon häufig so, dass wir uns über Arbeit definieren, über Leistungen definieren und guck mal, ich kann noch eine Stunde länger. Und wir haben es gerade schon gesagt, das Absurde daran ist ja, aber ich werde ja nicht leistungsfähiger dadurch, dass ich noch eine Stunde länger mache, sondern ich schade eigentlich meinem kompletten System. Warum machen wir das? Hast du eine Erklärung dafür, wo das herkommt?
Ich habe ein paar Theorien. Also ich glaube, uns wurde es tatsächlich so vorgelebt. Wenn ich mal so die Generation meiner Eltern angucke zum Beispiel, die haben geackert, geackert, geackert und da war es tatsächlich, ja, ohne Fleiß kein Preis, solche ja, Sprüche oder ne, und wir haben das einfach vorgelebt bekommen. Und wenn ich so schaue, wie ich in der Kanzlei angefangen habe, damals so nach dem Studium, meine Chefs waren die Ersten, die im Büro waren, waren die Letzten, die gegangen sind, die keine Pause gemacht haben, die durchgehasselt haben, wo du auch am Wochenende Mails bekommen hast, samstags, sonntags, so, also die waren praktisch 24/7 am Schreibtisch. Und ich habe so die Vermutung, dass wir dann versucht haben, ja, so macht man das halt, wenn man erfolgreich sein möchte. Und dann haben wir es imitiert, ohne es zu hinterfragen. Und was auch noch dazu kommt, du hast vorhin so kurz erzählt, dass du mitten in der Nacht aufgestanden bist, um Sport zu machen, um zum Joggen zu gehen. Wenn du dir Management-Handbücher anguckst, so aus den 90ern, Anfang 2000er, ja, dann gab es diesen Five O'Clock Club ja, oder ja, wie auch immer. Und jeder, Club, der ja, ja, und jeder, der nicht um die Uhrzeit schon aktiv war, war eine Lusche. So, und das wurde uns in allen Bereichen vorgelebt und halt über diese Management-Handbücher auch noch gesagt, du musst das, du musst das, du musst jenes, und zwar in der Reihenfolge, und dann brauchst du eine Morgenroutine und dann musst du das machen und dann so. Und genauso wie du es gesagt hast, das macht total Stress, das macht Druck, und wenn man es dann selber auch nicht hinkriegt, macht es sogar noch unzufrieden, weil es auch komplett gegen die eigene Natur des Körpers sozusagen ist. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt in ich sag mal unserer Generation, wir sind ja zwar ein paar Jahre auseinander, aber so in unserer Generation jetzt wirklich die große Chance haben, da mal bewusst hinzugucken und zu schauen, wollen wir das wirklich so und ist das langfristig sinnvoll und wollen wir das unseren Kindern mit auf den Weg geben als Vorbild für die nächste Generation? Weil ich glaube ganz ehrlich so, ja, unsere Eltern, Großeltern, die hatten fast keine andere Chance, als das zu tun, ja. Da war Nachkriegsgeneration, so, die mussten erstmal richtig die Ärmel hochkrempeln und die haben sich über sowas wie Pausen oder ich fühle mich wohl oder sonst irgendwas gar keine Gedanken machen können, weil sie wirklich ackern mussten. Und ich glaube, dass das heutzutage, dass wir den großen Luxus haben, generell das nicht mehr so tun zu müssen, sondern smarter zu arbeiten. Mhm. Und dass wir aber auch ein Stück weit die Verpflichtung haben, dieses alte Muster sozusagen zu durchbrechen, um es eben anderen weiterzugeben, dass es eben auch anders geht.
Und da sind wir jetzt, finde ich, an einem wirklich, wirklich interessanten Punkt, weil meine Wahrnehmung ist, und die schiebe ich aber gleich nochmal ein bisschen nach hinten, ist, dass wir da in eine ganz interessante Debatte aktuell auch reinstoßen, die sich unter anderem ja dann auch daran zeigt, dass ein Bundeskanzler Friedrich Merz über den aktuellen Stand der Krankheitstage, die so ganz grob, glaube ich, bei 15 lagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sprechen, dass wir über Begriffe wie Lifestyle-Teilzeit sprechen und so, was für mich schon so suggeriert, okay, es gibt offensichtlich zwei Lager. Ich überspitze das ganz bewusst. Es gibt die Fleißigen und es gibt die Faulen. Und dazwischen ist irgendwie gefühlt gar nichts. Und jetzt hast du gerade, weil ich möchte das gerne nochmal so ein bisschen nach hinten schieben, aber ankündigen, dass es kommt, weil wir sitzen natürlich jetzt auch hier und sprechen in diesen ersten 10 Minuten, die wir uns hier unterhalten, sehr altklug, so, ne, als hätten wir das alles verstanden. Aber du hast gerade gesagt, es geht ja auch darum, Muster zu erkennen. Und es ist ja durchaus so, dass du selbst ganz lange genauso gearbeitet hast, 17 Jahre, die du ja auch irgendwie gebraucht hast, um dahin zu kommen, zu erkennen, dass es irgendwie auch anders gehen muss. Und das hatte bei dir ja ganz bestimmte Gründe, auf die ich gerne jetzt mit dir nochmal schauen möchte. Denn auch du warst ja genau in dieser Struktur drin. Du hast ja 17 Jahre als Steuerberater in der Kanzlei, als Partner, genau in diesem, ich nenne es mal so, Hamsterrad gearbeitet. Was war der Wendepunkt?
Ja, ich habe Gott sei Dank nicht die vollen 17 Jahre so im Hamsterrad gearbeitet. Ich habe früher schon einen Einschlag gehabt. Also ich habe genauso, ich habe es ja gerade gesagt, ne, genauso das vorgelebt bekommen. Ne, bam, 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 24/7 erreichbar sein, alle Probleme sofort lösen, immer ans Telefon gehen, wenn die Mandanten anrufen, immer für die Mitarbeiter da sein. Also ich habe genau so gearbeitet, wie ich es vorgelebt bekommen habe. Und das hat schlussendlich ein Stück weit dazu beigetragen, also es war nicht der Hauptauslöser, aber es hat dazu beigetragen, dass ich mit 38 mich voll in meinen ersten Burnout reingewurschtelt habe und dann von heute auf morgen wirklich überhaupt nichts mehr ging. Also ich habe nicht mehr funktioniert und ich war 38 Jahre alt. Also das war noch kein großes Alter.
Mhm. Ne? Wie hast du gemerkt? Erinnerst du dich daran?
Ja, das hat lang gedauert. Also die Warnsignale, die waren da und die waren richtig laut, aber ich habe immer wieder das ignoriert. Ja, also so die ersten Anzeichen waren so, ja, keine Ahnung. Ich hatte von der Arbeit nach Hause so einen 40-minütigen Weg mit dem Auto und das hat jahrelang gereicht, um die Arbeit an der Arbeit zu lassen, gedanklich. Mhm. Ja, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Das heißt, abends auch am Tisch mit den Lieben zusammen ratterte sozusagen der Kopf immer weiter. Dann ging es weiter mit, konnte nicht richtig einschlafen, weil ich noch gegrübelt habe. Dann, wenn ich eingeschlafen bin, mitten in der Nacht aufgewacht, so, oh Gott, ich habe irgendwas vergessen. Ach du Scheiße, da hätte ich noch dran denken müssen. Dann Migräne, Attacken, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn man nachts nicht schläft, dann kriegt man Kopfschmerzen. Das ist ja vollkommen logisch, ne? Dann gab's Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall. Ja, ich habe mich beim Sport irgendwie falsch bewegt und ne, immer irgendeine Ausrede gefunden, nicht anzuhalten, um mal hinzugucken, sondern immer eine ganz, ganz logische Erklärung. Magenschleimhautentzündung, wochenlange Magenprobleme, Magenschmerzen. Ja, ich habe irgendwas Falsches gegessen und habe mir den Magen verdorben. Also ganz, ganz viele Warnzeichen des Körpers, die ich einfach überhaupt nicht wahrgenommen habe als Warnzeichen. Und schlussendlich war es dann so, dass ich mal wieder eine Magenschleimhautentzündung hatte und die ging und ging und ging nicht weg. So, und ich habe eines Sonntagsabends dann mit meinem Vater, der war zu Besuch, vorm Fernseher gesessen und wir haben irgendwas geguckt und dann guckt er mich so an und sagt so, sag mal Achim, bist du dir sicher, dass das wirklich eine rein körperliche Sache ist oder hat das irgendwas mit der Psyche zu tun? Und diese Frage hat er mir immer und immer wieder auch im Vorfeld gestellt, bei allen anderen Erkrankungen. So, und ich habe das immer so, wie ich es gerade auch gesagt habe, abgetan, gesagt, nee, komm, beim Sport verdreht, was Falsches gegessen. Und an diesem Sonntagabend habe ich einen Lachflash gekriegt. Also er hat mich da gefragt und hat gesagt, hat das vielleicht was mit der Psyche zu tun? Und ich habe einen Lachflash gekriegt und dann habe ich mich selbst vor mir erschrocken und habe so gedacht, ach du Scheiße, also irgendwas ist hier anders als sonst, keine Ahnung, ich gehe morgen mal zum Arzt. Und dann bin ich am Montagmorgen wieder zu meinem Arzt gegangen und habe dem dann gesagt, so, ich habe immer noch diese Magenschmerzen und der fing schon an, in seinem Computer nach einem neuen Medikament zu suchen. Ja. Und dann habe ich so gesagt, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, ich habe ein anderes Problem. Und dann bin ich da in der Praxis zusammengebrochen. So, und also richtig emotionaler Mental Breakdown zusammengebrochen. Und dann hat der halt erstmal mich aus dem Verkehr gezogen und alles Mögliche abgecheckt und alles Körperliche. Und dann war relativ schnell klar, dass das ein Burnout ist. So, und ich habe es dann auch relativ schnell akzeptiert tatsächlich. Okay, aber das war so der Weg dahin. Und du siehst, das ging nicht einfach so von heute auf morgen, sondern hat sich ganz lange angekündigt und ich habe es einfach nicht geschnallt.
Das ist ja auch ein bisschen das Fiese daran. Also da untersprechen wir ja noch gar nicht darüber, wie Burnout, dieser Begriff, stigmatisiert ist und so weiter. Da sind wir ja noch gar nicht. Aber das ist natürlich auch das Gemeine daran, dass das eben nicht mit einem Paukenschlag in den meisten Fällen kommt und du genau diesen Mental Breakdown hast, den du dann erlebt hast, sondern das ist ein total schleichender Prozess. Und wir Menschen sind halt extrem gut darin, eine logische Erklärung für unser Gehirn zu finden, bis es sagt, ah ja, passt. So, ah ja, stimmt, da bin ich beim Sport blöd aufgetreten. Ah, da habe ich das Gewicht blöd gehoben. Ja, ja, stimmt. Ah, hier war ich in einem neuen Restaurant essen, ja klar. Also du findest ja relativ schnell immer genau diese Erklärung. Aber das wirklich Schwere ist ja dann, da hinzuschauen. Und das hast du ja gerade schon gesagt, hast du dann schnell immerhin auch geschafft, das zu akzeptieren. Weil das ist ja dann das Nächste. Dann sagt dir jemand, hey, guck mal bitte hin, ob das nicht auch was Psychisches oder was Psychosomatisches sein könnte. Und wie schnell schieben wir genau diesen Gedanken wieder vom Tisch, weil wir sagen, alle anderen ja, aber ich doch nicht, im Leben nicht, kann ja gar nicht sein, hat ja immer geklappt. Und das ist doch auch irgendwie genau die Schwierigkeit, oder? Genau das zu erkennen und dann vor allen Dingen zu akzeptieren.
Definitiv. Und ich glaube, wie gesagt, ohne diesen Lachflash hätte ich das dann nicht so genau hingeguckt, weil da hat mein Körper gesagt, Freund Hase, du verarschst dich hier gerade die ganze Zeit selber, weil ich habe ja immer gesagt, mir passiert sowas nicht. Mir passiert sowas. Auf keinen Fall. Ich habe alles im Griff.
Und dann hattest du es nicht mehr im Griff und das war dann der Moment für dich umzudenken, richtig?
Komplett, komplett. Weil da habe ich dann wirklich auch relativ schnell angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit meiner Psyche zu beschäftigen. Habe dann halt relativ schnell auch durch Glück, ich nenne es halt Glück, einen Platz in der Klinik gefunden, war dann da auch ein paar Wochen stationär untergebracht und habe da wirklich das erste Mal überhaupt mit der Psyche oder mit mir selbst mich beschäftigt und auseinandergesetzt. So, wer bin ich überhaupt? Will ich das überhaupt alles? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut? Also Dinge, die ich habe einfach gemacht, ne? Ist ja logisch, ne? Du machst Abitur, dann suchst du dir irgendeinen Job aus, dann gehst du studieren, dann gehst du in eine Arbeit, gibst da Vollgas, willst erfolgreich sein, so und zu dem Zeitpunkt, ich bin die Karriereleiter immer weiter raufgekrabbelt, war Partner einer Kanzlei mit drei Standorten und zum damaligen Zeitpunkt waren es, glaube ich, 40 Mitarbeiter oder irgendwie sowas, war Managementpartner, also alles erreicht, was ich wollte. Steuerberaterprüfung im ersten Anlauf geschafft. Aber ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Wie will ich denn eigentlich leben? Was möchte ich denn eigentlich? Sondern ich bin diese Karriereleiter einfach aufgekrabbelt. Und durch diesen Burnout habe ich dann halt Dinge hinterfragt. Ne? Und wirklich mal genauer hingeschaut, was macht mich denn aus als Mensch? Was will ich denn überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt? Ja, und das war so der ganze Start, sich mit mir selbst zu beschäftigen. Und da kam dann halt noch eine ganze Menge mehr hinten dran, aber das war so der Startschuss.
Würdest du heute sagen, dass wir das alle mehr machen müssen? Ich bleib mal beim müssen. Ich wollte es gerade absprechen und wollte sagen, müssen wir, also sollten wir mehr machen, aber ich möchte es mal genauso lassen. Müssen wir uns alle mehr mit uns selbst beschäftigen?
Mein Credo ist, sei einfach du selbst. Ja, weil dann ist das Leben relativ einfach. Dahin zu kommen, man selbst zu sein, ist ein verdammt schwerer Weg, je weiter wir von der Kindheit entfernt sind. Da bin ich 1000%ig von überzeugt, weil wir kriegen durch Erziehung, durch Schule, durch Regeln, die wir alle so mit auf den Weg bekommen, ganz, ganz viele Dinge in den Kopf rein, die uns so durchs Leben bringen sollen. Und wir hinterfragen die nicht, sondern wir nehmen die als gegeben an. Und wieder zu diesem Kern zurückzukommen, wer bin ich denn eigentlich? Ich glaube, dass es, wenn wir das wirklich schaffen würden, dann wird vieles so viel selbstverständlicher und dann wird vieles so viel leichter. Und ich glaube sogar, dann gäbe es viel weniger Konflikte auf der Welt, wenn das wirklich jeder machen würde. Insofern, wenn ich das unterschreiben würde, ich würde sagen, ja, man muss das tun. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Skill überhaupt, sich selbst zu kennen und dann auch danach zu leben. Und seit ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, habe ich gesagt, eigentlich gehört sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, Coaching schon in den Kindergarten. Dass Kinder sozusagen da schon sensibilisiert werden, schon von vornherein Dinge zu hinterfragen und nicht als gegeben mitzunehmen und ihren eigenen Weg zu finden.
Du hast genau den Gedanken getroffen, den ich gerade hatte. Ich habe gestern für meinen anderen Podcast eine Folge aufgezeichnet, da ging es um ein wirklich völlig anderes Thema. Und da haben wir, ich mit meinem Gast, darüber gesprochen, dass Kinder es noch schaffen, sehr im Moment zu leben. Da ging es, ein bisschen Kontext, ging es um das Thema Trauer und wie Kinder trauern. Und dass es bei Kindern häufig so das Absurde ist, dass sie im einen Moment total traurig sein können und im nächsten Moment spielen die wieder irgendwas, wo man sich als Erwachsener fragt, was ist denn jetzt passiert und ist es jetzt plötzlich gar nicht mehr schlimm. Und der Gast hat es verglichen mit dem Springen von Pfütze zu Pfütze, was man so von Kindern mit Gummistiefeln kennt. Und das war nämlich jetzt genau der Hintergrund, warum ich dir diese Frage gestellt habe, weil ich das so, genau wie du es beschrieben hast, ja auch kenne. Du gehst erst in die Grundschule, dann auf die weiterführende Schule, du machst dein Abitur und ab irgendwo da geht es ja offensichtlich verloren, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, weil wir bekommen in der Schule Berufsberatungen, wir haben Berufsorientierungsmessen und so weiter. Aber das geht ja immer nur darum, quasi auch Leute anzuwerben. Es geht ja nie wirklich bei diesen ganzen Formaten darum, sich so wirklich richtig intensiv mit sich selbst zu beschäftigen. Das merkst du ja schon daran, dass das nicht funktioniert, wenn du da 90 Minuten dir Zeit nimmst, sondern das ist ja ein unglaublich langer Prozess. Aber genau das passiert nicht. Und die einzigen, die ja die Möglichkeit haben, das irgendwann wieder zu entscheiden, ist, wenn du als Erwachsener dich ganz bewusst und aktiv dafür entscheidest, das zu machen. Wie bist du das angegangen?
Also wie gesagt, Anfang war Psychotherapie und das hat mir nicht so gut getan, sage ich jetzt mal, oder nicht so weitergeholfen, weil das eine Vergangenheitsbetrachtung war. Also das war tatsächlich immer ein Blick nach hinten und zu schauen, ja, wo kommt denn irgendwas her und warum bin ich denn so und warum reagiere ich denn so und warum habe ich denn bestimmte Dinge im Kopf? Aber ich bin halt ein lösungsorientierter Mensch und deswegen hat das Warum, ja, das war mir dann relativ schnell klar und das war auch logisch. Ja, und dann? Was mache ich jetzt damit? Ja. Und dann bin ich halt meinem ersten Coach über den Weg gelaufen und habe dann Coaching entdeckt. Und Coaching ist, genau ab dem jetzigen Zeitpunkt nach vorne zu gucken, bewusst hinzuschauen und zu sagen, okay, wie ist es aktuell? Was davon gefällt mir gut? Das mache ich weiter ganz bewusst. Was davon möchte ich ändern? Um dann zu gucken, wo will ich hin und wie komme ich dahin? Und da hat mich Coaching dann total gepackt und angefixt. Und dann habe ich halt mit meinem Coach bei mir alle möglichen Dinge wirklich hinterfragt. Ich habe keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen. Also ich habe wirklich mir, ich sage immer so, die Taschenlampe in jede Ecke meines Lebens geleuchtet und alles hinterfragt und mir alles angeguckt und aus dem Automatikmodus rausgeholt, mir angeschaut. Wenn es okay war, habe ich es wieder in den Automatikmodus runtergelassen, habe gesagt, darf weiter so laufen. Und wenn es nicht okay war, dann habe ich es versucht zu transferieren. So, und das hat total Spaß gemacht und hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, es nur für mich zu machen, weil das so wertvoll war, dass ich dann halt auch angefangen habe zu sagen, ich möchte diese Coaching-Skills selber lernen. Habe dann Coaching-Ausbildungen auch gemacht, habe da immer noch ein bisschen mehr für mich selbst auch gelernt, weil in diesen Ausbildungen lernst du dich ja immer noch, der Ursprung ist ja erstmal wirklich komplett zu dir selbst zu kommen, damit du dann als Coach auch für andere da sein kannst. So, und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass in deiner Moderatorenausbildung das auch der wichtigste Skill war, dich selbst erstmal richtig gut kennenzulernen. Und so ist es in den Coaching-Ausbildungen eben auch. Und dann habe ich die Erkenntnisse, die ich da für mich erlernt habe und die Tools, die ich da erlernt habe, in der Kanzlei angewendet, mit dem Team, mit den Mandanten, mit meinen Partnerkollegen und habe dann eben gemerkt, was das für eine Macht ist sozusagen, wenn man da wirklich zu sich selbst findet Und es war mir dann irgendwann nicht mehr genug, das nur in der Kanzlei zu tun. Und habe dann irgendwann gesagt, ey, das muss da raus in die Welt. Und das hat auch da, genauso wie du hast vorhin gesagt, Burnout ist so ein stigmatisierter Begriff. Coaching ist auch ein total stigmatisierter Begriff. Ja, aber wenn man das seriös und vernünftig macht, da ist so viel Entwicklungspotenzial drin. Das ist unfassbar. Und da wollte ich halt raus in die Steuerberaterwelt und wollte dieses Coaching bekannt machen und uns als, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten Menschen wieder mehr mit uns selbst als Mensch in Verbindung bringen und dieses strukturierte Arbeiten mit Persönlichkeitsentwicklung irgendwie ein bisschen koppeln und wollte das am Anfang so ein bisschen nebenbei machen. Spoiler, hat nicht geklappt. Ich mache von Anfang an das Vollzeit, weil es Gott sei Dank auch viele, viele Leute gibt, die sich dafür interessieren. Mhm. Und habe mittlerweile auch eine eigene Steuerberaterin, die sich um meine Sachen kümmert, weil ich gar keine Zeit mehr dafür habe.
Also ihre Entwicklung eigentlich, ne? Da hast du diesen Examen selber gemacht und gibst es dann aus der Hand. Aber auch eine schöne Entwicklung. Und dazu habe ich auch, das ist so meine Hypothese, weil aus meiner Sicht, und die ist auch geprägt von jahrelanger Arbeit im Bereich Kriseninterventionen und bliblablub, was da alles macht. Oder wie du es gerade gesagt hast, in meiner eigenen Moderationsausbildung. Ich würde das nämlich zu 100% exakt so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Für mich, wenn ich mir heute so die ersten Videos anschaue, wie ich in dieser Ausbildung angefangen habe zu moderieren, dann ist das kriminell. Also das kannst du wirklich niemandem zeigen. Und für mich war das eine unfassbare Hürde, es zu schaffen, authentisch auf der Bühne zu sein. Also wirklich genau das, was du beschrieben hast, zu sagen, ich darf mich selbst zulassen und ich bin schon so in Ordnung, wie ich bin und so darf ich auch auf die Bühne. Und das klingt jetzt, wenn man das hier so in diesem Podcast so runterbetet, total einfach und hey, ja, dann mach einfach. Ja, aber das ist genau, was du beschreibst. Das ist ein irre langer Weg und das ist unglaublich schwer. Und mein Gefühl ist, dass dieses Stigma, das gerade auch beim Thema Coaching oder auch Psychotherapie, kannst du da auch mit reinnehmen, dass es natürlich vor allen Dingen immer bei den Leuten ist, die das noch nicht ausprobiert haben, die den Mehrwert noch nicht erkannt haben. Und das heißt gar nicht, dass jedes Coaching immer gut ist. Natürlich gibt es auch Menschen, mit denen harmoniert man nicht, völlig klar. Aber dieses Stigma kann aus meiner Sicht nur genau daher kommen, dass man sich selber gar nicht darauf einlässt. Weil sonst, glaube ich, gibt es nur ganz, ganz wenige Menschen, die davon nicht profitieren würden. Weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
1000%. Und sowohl Coaching als auch Psychotherapie. Also ich habe nach meiner Psychotherapie gesagt, eigentlich müsste das genauso normal sein, wie einmal im Halbjahr zum Zahnarzt zu gehen, mal zu einem Psychologen zu gehen und einfach mal ein Gespräch zu führen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass sowas so normal werden würde, zweimal im Jahr einfach dahin zu gehen und ein Gespräch zu führen. Ja, dass eben gar nicht sich irgendwelche Dinge wirklich so manifestieren können oder verfestigen können, bis es irgendwann knallt. Ne? Also eher präventiv ranzugehen und auch Coaching. Ganz ehrlich, die ganze Welt hat es irgendwie geschnallt, dass Coaching cool ist und wir gerade hier im europäischen Raum und in Deutschland, wir sind da noch so stockkonservativ und sagen dann, naja, Coaching brauchst ja keine Ausbildung für, jeder kann ein Coach sein. Ja, es gibt überall Leute, die es nicht gut machen technisch. Vollkommen klar, aber genauso gibt's halt Leute, die das richtig gut machen und das dann wirklich mal auszuprobieren. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist, wenn du da wirklich die richtige Person findest, mit der du harmonierst, die das gut macht, die weiß, was Coaching ist, das ist lebensverändert.
Ja, weil du dich selber findest. Weißt du, du hast einen anderen Zugang zu dir selbst. Es ist ja genau diese Authentizität, die du eigentlich im ganzen Leben brauchen kannst, weil die dir an ganz vielen Stellen hilft, weil du dich eben nicht verstellst. Und jetzt sind wir aus meiner Sicht nämlich genau mitten in diesem Spannungsfeld, dass es ist nicht normalisiert, einmal im halben Jahr zum Psychologen zu gehen. Das ist schon gar nicht von der Krankenkasse bezahlt, das ist das Nächste so. Ja. Aber es ist nicht normalisiert, Psychotherapie zu machen. Es ist nicht normalisiert, in vielen Bereichen zum Coaching zu gehen. Normalisiert ist aber, dass wir über Krankheitstage diskutieren. Normalisiert ist, dass wir über den Begriff Lifestyle-Teilzeit diskutieren. Und natürlich werden sofort auch Stimmen laut, die sagen, ja, ist doch genau gut, dass wir genau diese Lifestyle-Teilzeit haben. Aber in meinem Gefühl führen wir diese Diskussionen immer dahin, dass genau das problematisiert wird, worüber wir gerade gesprochen haben. Coaching, Psychotherapie, Beschäftigung mit sich selbst. Das wird immer so aus meiner Sicht problematisiert. Dabei ist es vielleicht für ganz viele Dinge nicht das Problem, sondern die Lösung. Und jetzt bist du in der Steuerbranche unterwegs, in der Branche, die ich als Externer so wahrnehme, dass die eben extrem leistungsorientiert ist, dass ein enormer Druck drauf ist, auch ein enormer Druck von außen gerade, KI, bla bla bla, alles schon 100-mal erwähnt worden. Und jetzt kommst du, Achim, und sagst, ja, wir müssen uns aber genau damit mal beschäftigen. Da frage ich mich, wie schaffst du es, dass die Leute sich wirklich darauf einlassen?
Das wird immer schwieriger. Das ist total faszinierend, weil ich habe ja angefangen in 2021 damit und da war eine größere Offenheit tatsächlich noch da. Wir hatten Corona, ja, da war Corona und alle haben irgendwie sowieso schon alles so ein bisschen hinterfragt und waren auch voll in der Veränderung, ne? Da mussten auf einmal die ganzen Teams ins Homeoffice, man musste ein bisschen auf sich und auf die Gesundheit achten, man hatte bestimmte Dinge, die auf einmal, man durfte nicht mehr überall hin, man durfte nicht raus, man, keine Ahnung, so, und da war meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach so die mehr Offenheit da, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen und mal auseinanderzusetzen, weil das war wie eine Vollbremsung. Ja, die Leute mussten einfach mal anhalten und konnten nicht einfach weiter rennen. So, und das war ein guter Startpunkt sozusagen, um da wirklich loszulegen mit diesem Thema. Und aus dieser Zeit habe ich auch noch ganz, ganz viele Kunden, die das dann ausprobiert haben und die sozusagen jetzt immer noch bei mir sind und sich einmal im Monat mit mir treffen, obwohl kein akutes Thema da ist, sondern die einfach merken, wir finden immer irgendwas. Und irgendwie kann ich mich trotzdem noch ein Stückchen mehr entdecken. Und auch wenn ich schon denke, ich bin komplett bei mir, da ist trotzdem dann immer noch ein Mühe. Geht mir ja ganz genauso. So, und ich nehme wahr, kleines Beispiel, ja. Vor ein paar Wochen war die Steuerberater-Expo in Köln. Du standst auf der Bühne, deswegen weißt du, was da los war an dem Tag. Und ich bin da einfach mal mit offenen Augen rumgerannt. Jetzt sage ich selber schon rumgerannt. Ich bin nicht rumgerannt. Ich bin nicht rumgerannt. Aber alle anderen, es ist so eine Hektik und so ein FOMO da, so Angst, irgendwas zu verpassen, Angst, irgendwas falsch zu machen. Ich brauche das Tool, ich muss hier noch was gucken, ich muss mich mit KI beschäftigen, ich muss. Und dieser Druck, den die Menschen sich selber machen und der auch von außen kommt, der nimmt wieder zu und die Geschwindigkeit nimmt wieder zu. Also ich habe das Gefühl, dass im Moment wieder jeder mehr ins Rennen kommt und immer mehr sich ins Hamsterrad reinwurstelt und das den Leuten gar nicht bewusst ist. Sondern die rennen einfach, weil alle rennen. So, und das betrachte ich mit ein bisschen Sorge tatsächlich, weil ich glaube, das geht in eine komplett falsche Richtung. Und gerade jetzt wäre es wichtig, als Basis zu wissen, wer bin ich, wie will ich sein, wie will ich arbeiten, welche Tools möchte ich nutzen, weil das sind Tools, die sollen uns die Arbeit erleichtern. So sehe ich das zumindest. Und ich bin großer Freund von KI, von Automatisierung, von Digitalisierung, von all diesem Krams, was wir da auf der Messe gesehen haben, wenn wir es bewusst so einsetzen, dass es uns unterstützt. Und im Moment habe ich eher das Gefühl, dass alle sich total stressen, weil sie das Gefühl haben, sie sind zu spät dran. Ich hätte schon vor 3 Jahren anfangen müssen. Und wenn ich jetzt nicht, oh Gott, dann habe ich in ein paar Jahren meinen Job nicht mehr und so. Und das ist extrem gefährlich. Also auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Im Moment habe ich ein bisschen den Kontakt verloren, gefühlt zu neuen Leuten, weil die einfach so rennen, dass sie 0, kein bisschen aufnahmefähig sind. Und das ist ein bisschen schwierig und macht im Moment auch nicht richtig viel Spaß, ehrlich gesagt. Gerade wenn man, so wie ich bin jetzt kein Bekehrer, Messias, Vertriebler, Heilsversprecher oder sonst irgendwas. Ich bin eben auch kein Lautsprecher, der sich hinstellt und sagt, du musst jetzt Coaching machen, weil das wäre ja vollständig gegen meinen Ansatz.
Exakt, ja.
Aber vielleicht braucht's auch sowas mal, die Leute wirklich mal im Kragen zu packen, mal zu schütteln und mal zu sagen, ey, halt verdammt nochmal, nur mal ganz kurz an und überleg mal, was du da machst aktuell. Aber das ist halt überhaupt nicht mein Stil. Und da muss ich im Moment so ein bisschen gucken, so einen anderen Zugang zu finden, weil aktuell ist es so, ich habe keinen Bock, hinter allen herzurennen. Ja. So. Und ich habe aber auch keinen Bock so in dieses du musst, sondern ich versuch's immer mehr in dem Achim-Style und die richtigen Menschen wird's schon erreichen.
Ja, da habe ich sogar einen ganz festen Glauben daran, dass das in ganz vielen Fällen so ist, dass das, also, ja, das ist so ein Thema, das mich auch immer beschäftigt, wenn es um Vertrieb geht. So, muss man da mehr machen? Müsste man nicht mehr Kaltakquise machen? Muss man dies, muss man jenes, muss man überhaupt? Man könnte das sicherlich alles machen, völlig ohne jede Frage. Man könnte das garantiert machen. Aber die Frage ist, muss man es auch machen? Oder habe ich genau diesen Glauben, dass vielleicht es die richtigen Leute schon erreicht? Und ich finde, du hast eine ganz, 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 ganz wichtige Sache gerade gesagt. Das Wort ist bei mir sofort auf sehr offene Ohren gestanden. Das war das Wort Bewusstsein.
Ja.
Und genau dieses Bewusstsein ist aus meiner Sicht, wenn wir über Themen, die uns betreffen, sprechen, eben mit das Wichtigste. Und auch wenn wir über unsere eigene Kanzlei sprechen. Ich gebe ja ganz viele Präsentationstrainings auch. Und dann habe ich immer so 10 Tipps für Bühnenpräsenz. Und der erste Tipp Nummer 1 ist, Authentizität und Bewusstsein, weil das die ganz, ganz wichtigen Dinge sind, wenn du auf einer Bühne wirken willst. Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn du in der Kanzlei wirken willst, weil vielleicht brauchst du gar nicht das 23. KI-Tool, weil es für das, was du machst, gar nicht relevant ist, weil du dir ganz klar bewusst bist, ja, ich weiß, es gibt dieses Tool, aber ich brauche es nicht, weil ich in einem ganz anderen Bereich arbeite. Oder machen wir es größer, machen wir KI generell. Es kann ja auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, darauf zu verzichten, aus welchen Gründen auch immer. Aber immer, wenn ich etwas tue, dann sollte es doch bewusst passieren. Und ich finde wirklich interessant, dass du sagst, dass ja, das benutze ich das Wort sogar dafür, dass genau dieses Bewusstsein wieder weniger wird. Also leuchtet ja total an mit Corona. Da ist automatisch gebremst worden. So. Und jetzt, glaube ich, ist die Steuerberatungsbranche die wahrscheinlich noch mit am wenigsten gebremst wurde oder die zumindest danach wieder extrem schnell Fahrt aufnehmen musste. Aber mein Gefühl oder vielleicht auch ein bisschen meine Hoffnung eher wäre gewesen, dass wir da immer besser werden, dass wir eben diese Debatte auch anders führen. Aber wenn ich das so höre von dir, dann ist genau das wieder nicht der Fall. Und ich finde, wenn man in die aktuelle Politik und in die Gesellschaft guckt, dann bestätigt sich dein Eindruck total, weil die Debatte anders geführt wieder ist. Es wird wieder mehr darüber gesprochen. Wir müssen alle mehr, wir müssen alle mehr. Ich wage zu bezweifeln, dass dieses wir müssen alle mehr dazu führt, dass wir am Ende produktiver werden und wie die FDP hier auf die Wahlplakate bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg geschrieben hat, unser Land wieder hochfahren. Ich wage zu bezweifeln, dass das so funktioniert. Ich glaube, man verbrennt die Leute.
Amen. Kann ich 1000% unterschreiben. Das wird irgendwann ganz mächtig knallen. Und um unseren lieben Bundeskanzler da auch nochmal zu zitieren, ich glaube nicht, dass mehr Arbeit dazu führt, dass die Krankheitstage runtergehen oder wie auch immer. Ganz im Gegenteil. Ne? Und das ist alles viel zu kurz gesprungen. Das Krasse ist ja tatsächlich, so die eigene Erfahrung, die ich auch gemacht habe, je bewusster ich gearbeitet habe, desto effektiver und effizienter und produktiver habe ich auch gearbeitet. Ich habe weniger gearbeitet, habe mehr geschafft. Das geht in so ein logisches Gehirn nicht rein, dass das funktioniert, aber genau so geht es. Und deswegen ist das mein Ansatz zu sagen, wenn du das tatsächlich so tust, wie es dir entspricht, dann bist du leistungsfähig. Dann bist du weniger krank, dann produzierst du mehr, du wirst erfolgreicher sein und dabei noch ein bisschen gesünder und zufriedener. Also bitte, Win-Win-Win-Situationen. Aber irgendwie scheint das noch nicht so im Mainstream angekommen zu sein.
Weil ich glaube, dass auch Dinge durcheinander gebracht werden. Es wird durcheinander gebracht, genau dieses Bewusstsein und dieses, ich nehme mir mal eine Pause mit Faulheit, weil das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich kann natürlich auch, und solche Menschen wird es geben, ich kann mich natürlich faul hinlegen und nichts machen, aber ich kann auch einfach bewusst sagen, okay, ich schneide jetzt diese Podcast-Folge und danach muss ich erstmal was anderes wieder machen. Ich habe das Gefühl, das wird dann häufig so in einen Topf geworfen. Oder wenn du morgens mal aufstehst und merkst, okay, es ist jetzt ein Mittwoch und ich merke schon, ich habe scheiße geschlafen und ich habe auch noch ein bisschen Kratzen im Hals, dann auch anzuerkennen, dass das ohnehin jetzt kein produktiver Tag werden wird, weil alles, was ich mache, wird wahrscheinlich nicht so richtig hundertprozentig gut werden und sich dann auch zu sagen, vielleicht ist es auch okay, mal einen Tag langsamer zu machen, hat aber nichts mit Faulheit zu tun. Und ich glaube, überhaupt das wird häufig durcheinander gebracht.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Das ist einfach hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit der bewussten Entscheidung, was mache ich wie und wann. Ne? Und auch da, je besser du dich selber kennst, desto besser kannst du das einschätzen. Ne? Ich zum Beispiel, ich weiß genau, ich bin kein Morgenmensch. Ja, Deswegen meine Coachings, die ersten Coachings, die starten, sind morgens um 10. Da bin ich leistungsfähig. So, und dann mache ich lieber abends ein bisschen länger, das ist alles gut, aber ich kenne meinen inneren Biorhythmus. Und wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, Achim, du musst um 7:30 am Schreibtisch sitzen, das sind verschenkte 2,5 Stunden. Ich quäl mich, krieg nix auf die Kette, auch ein Arbeitgeber hätte davon gar nichts und es hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern auch da wieder Bewusstsein, das ist mein eigener Biorhythmus. Oder auch, wenn es mal so ein Tag gibt, wo es nur ein bisschen im Hals kratzt. Ja, wie oft bin ich früher mit ein bisschen Halskratzen an die Arbeit gegangen, hab dann vielleicht noch ein paar andere Leute angesteckt, lag dann eine ganze Woche flach, anstatt vielleicht zu Hause zu bleiben, ein bisschen ein paar E-Mails zu beackern, mir eine Wärmflasche zu gönnen oder sonst irgendwas und 3 Tage später wieder fit zu sein. Auch das hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich finde es einfach total smart und clever, da auf die Signale des Körpers auch zu hören und die auch wahr und ernst zu nehmen. Und jetzt sage ich noch was. Wir sind zwar hier jetzt vom männlichen Geschlecht, ja, aber ich habe ganz viele Kundinnen, die sagen, wenn ich meine Tage habe, dann bin ich nicht so leistungsfähig und muss trotzdem antanzen. Und jeder sagt dann noch, boah, ist die Scheiße drauf. Ja, was ist los hier? Ganz ehrlich.
Leider häufig Männer auch, ne? Die wirklich gar kein Verständnis haben mehr.
Wahnsinn, ne? Und dieses Thema zyklusgerechtes Arbeiten, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, da das wirklich auch sozusagen ein Stück weit mit auf der Kette zu haben, gerade als selbstständige Unternehmerin, genau zu wissen, so und so ist mein Zyklus und in der Woche, wo es mir scheiße geht, da lege ich mir verdammt nochmal keine Termine hin. Ja, aber auch das musst du halt erstmal rausfinden und dir bewusst machen, weil es eben auch nicht normal ist, in Anführungsstrichen, so zu denken, aber das ist total smart und clever. Und nein, das hat nichts mit faul zu tun, ganz im Gegenteil.
Ich finde, du hast auf der Startseite deiner Website, verlinke ich auch in den Shownotes, springt, ist mir gleich so dieser eine Satz in wirklich, wie sagt man, wo ist er mir hingesprungen? Ins Gesicht?
Ins Auge.
Danke. Oh Gott. Ins Auge gesprungen, genau. Und das ist keine Zeit für nix. Und das ist ja nichts, was die Steuerberatung exklusiv hat, sondern das ist, ja, ich glaube, wir haben alle, die wir viel arbeiten, genau dieses Gefühl, wir haben gar keine Zeit für gar nichts. Wie, Achim, gehst du das an, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet und sagt, hey, genau das ist mein Thema. Was ist der Ansatz? Wie arbeitest du? Wie bringst du die Leute dahin, sich mit sich zu beschäftigen und sich diese Zeit auch einzuräumen?
Der Start ist immer, dass wir erstmal eine Inventur machen und schauen, wie läuft's denn bisher? Wie gehst du denn mit deinen Tagen um? Weil ganz ehrlich, jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden Zeit. Ja, nur 2 Tage im Leben nicht. Am Tag der Geburt und am Tag, an dem wir sterben. Ansonsten haben wir jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Und es gibt Menschen, die kommen mit diesen 24 Stunden wunderbestens aus. Ja, also alles gut. Insofern ist es ein Stück weit auch da wieder, sich Dinge bewusst zu machen, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen auch. Ja, und dafür mache ich am Start immer erstmal eine Inventur und guck, wie läuft's denn bisher? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie arbeitest du? Planst du deine Tage oder lässt du es einfach laufen oder? Und machen da erstmal eine Bestandsaufnahme und gucken dann im nächsten Schritt, wie hättest du es denn gerne, wenn du es dir mal, ich sag immer so, obwohl Bibi Blocksberg ja keinen Zauberstab hat, ja, aber wenn du den Bibi Blocksberg Zauberstab hättest, wie wär's denn so richtig cool? So, und dann haben wir sozusagen einmal die Ist- und einmal die Wunschposition und gucken dann halt, wie wir Schritt für Schritt von A nach B kommen. Und dann halt mit ganz konkreten Aufgaben zu schauen. Und das hat ganz viel mit Entscheidungen, mit Prioritäten, aber auch da wieder mit Bewusstsein zu tun. Weil wenn ich bewusst mit meiner Zeit umgehe, dann nutze ich sie eben auch ganz anders, als wenn ich mich durch den Tag schubsen lasse vom Autopiloten.
Ja. Wie, ich finde es ein schönes Bild. So, wir haben Ist, wir haben Soll oder die Wunschvorstellung. Wie häufig erlebst du, dass es dann trotzdem schwer ist, genau diese Transformation zu machen? Weil es ist ja dann immer noch kein leichter Weg. Dann habe ich zwar mein ideales Bild, aber ich bin ja, sind wir wieder beim Hamsterrad oder bei diesem Tiger im Käfig, ich bin ja da schon auch ein bisschen gefangen drin, weil ich das ja jahrelang so gemacht habe und weil jede Veränderung schwer ist am Ende.
Ja, ja, Veränderung ist schwer und wahrscheinlich weißt du es genauso, dass gerade so neue Gewohnheiten, neue Muster, neue Abläufe, die brauchen halt ein Stückchen Zeit.
Mhm.
Ja, und da ist es halt ganz wichtig, am Anfang meiner Meinung nach erstmal kleine Schritte zu machen. Nicht 1000 Schritte auf einmal, sondern sich 3-4 Sachen rauszusuchen, die ich wirklich ändern möchte, die einen großen Effekt haben. Also erstmal die Quick Wins einzusammeln. Und da bin ich halt als Commitment-Partner ganz, ganz eng mit dran. So, und wir nehmen uns dann halt zwischen den Coachings vor, Mensch, jetzt setzt du halt Punkt 1 erstmal um und ziehst das dann wirklich mal eine Woche durch. Jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Und es gibt keine Ausrede. Also ich sage immer, das Einzige, was dagegen sprechen darf, ist, wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht, sage ich mal. Ansonsten wird es genauso ernst genommen wie ein Facharzttermin, auf den man halt ein halbes Jahr warten muss. Den sagst du auch nicht einfach ab.
Ja, stimmt.
So, und dann ist es wirklich die Macht der Gewohnheit. Ja, dass du dann, wenn du das wirklich so 3-4 Wochen mal durchgezogen hast, denkst du nicht mehr drüber nach. Und dann ist es wie Zähneputzen, mehr oder weniger. Und das Schöne ist, wenn du dann so die ersten Veränderungen erfolgreich gemeistert hast und die Effekte siehst, dann ist viel mehr Motivation da, auch den nächsten Schritt nochmal zu gehen. Und den nächsten Schritt zu gehen, weil du eben merkst, hey, verdammt, das funktioniert. Ja, also das hat ganz viel mit auch wieder Bewusstsein, Commitment, am Ball bleiben, das Ernst nehmen und dann eben auch Motivation zu tun, weil du die Erfolge halt relativ schnell siehst von so scheinbar kleinen Veränderungen. Ne? Wie wir vorhin gesagt haben, in der Mittagspause mal wirklich das Essen zu essen und eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Das kann bei manchen schon tatsächlich ein totales Wow-Ding mit sich bringen, weil sie dann auf einmal nachmittags viel fitter sind, morgens viel mehr Bock haben, ins Büro zu gehen. Und alleine das kann so viel verändern. Hört sich nach einer Kleinigkeit an, ist aber für manche ein Riesenschritt.
Fühl mich da gerade erwischt, weil ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, mein Handy nicht als erstes in die Hand zu nehmen morgens, weil das mein totaler Klassiker war. Und es hat wirklich Wochen gedauert, das umzusetzen, weil das liegt halt häufig als Wecker dann noch auf dem Nachttisch. Und dann ging das genau damit los, es nicht mehr als Wecker zu benutzen, sondern sich halt einen Wecker zu holen und solche Sachen. Und es ist ein langer Prozess und mittlerweile finde ich das total geil, dass nicht mehr der erste Griff zum Handy geht und man wirklich erstmal in Ruhe aufstehen kann und sich einen Kaffee oder ein Wasser machen kann oder was auch immer. Und das ist schon, würde ich total bestätigen. Also finde ich interessant, dass du genau diesen Ansatz auch beschreibst. Wie oft ertappst du dich, Achim, noch, dass du trotzdem in alte Muster aus der Kanzleizeit zurückfällst? Passiert dir das auch noch? Oder ist das, hast du das wirklich einfach für dich diesen Mehrwert so wahnsinnig krass erkannt, dass du so Rückfälle, nenne ich es jetzt mal, gar nicht mehr hast?
Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich glaube, aus der Kanzleizeit habe ich tatsächlich überhaupt nichts mehr, gar nichts mehr. Es passiert mir trotzdem, wenn ich bestimmte Dinge nicht priorisiere, dass sie mir durchflutschen und dass es mir dann schlechter geht. Mal so ein kleines Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, täglichen Erfolgsjournal zu führen, ne? Also mit Tagesplanung, Reflexion, Dankbarkeit und so weiter, wo ich halt auch meine Gewohnheiten tracke. Und es gibt halt Phasen, wo es dann halt mal ein bisschen stressig ist zum Beispiel, ja, wo ich dann vielleicht, haben wir gesagt, ich fange morgens um 10 an, morgens eine halbe Stunde länger geschlafen habe, weil ich halt müde bin und dann es nicht schaffe, dieses Journal morgens zu machen. Und dann reißt es teilweise schon noch ein, dass ich das dann wirklich mal ein paar Tage nicht mache und dann merke, oh, tut mir nicht gut. Und dann fange ich eben wieder an. Ne? Also dieses sich wieder bewusst machen, etwas, was einem gut tut, gerade nicht zu tun, das geht mittlerweile viel schneller, als das früher der Fall war. Das heißt nicht, dass bei mir alles total rund läuft.
Also, genau.
Das ist ganz, ganz normal. So, dass ich auch Tage habe, wo ich denke, ey, alter Schwede, da war jetzt aber mal wieder, hast du mal wieder viel zu viel aufgehuckt. Vollkommen klar, aber ich merk's schneller als früher.
Ja, wahrscheinlich ist das doch dann auch der entscheidende Punkt, weil natürlich wird es ist eine völlige Illusion anzunehmen, dass das immer gut funktioniert, glaube ich zumindest. Ja. Aber auch da ist immer wieder beim Bewusstsein zu erkennen, gerade ist es zu viel und dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt ein bisschen weniger machen. Und das heißt halt, du bist selbstständig auch, du kennst das Spiel. Und das heißt halt, im blöden Fall, ja, es sind ein bisschen weniger Einnahmen. Ich verdiene ein bisschen weniger Geld, weil es gerade einfach nicht geht. Aber vielleicht ist das im Zweifel eben die bessere Entscheidung, als zu sagen, ich nehme die Kohle mit und sitze aber dann irgendwann beim Arzt, bei der Ärztin und habe einen Mental Breakdown. Weil das ist, glaube ich, nicht die schönere Alternative.
Das Krasse ist, dass das da tatsächlich keinen Zusammenhang gibt zwischen Leistung und Geld. Das ist total faszinierend. Also je mehr ich auf mich achte, desto mehr Geld verdiene ich. Das ist total heftig. Das habe ich festgestellt in den 5 Jahren. Ich habe Monate, meine erfolgreichsten Monate sind die, wo ich total bei mir bin. Ja, weil ich dann eben auch komplett präsent bin. In den Coachings oder auch in Gesprächen mit Menschen, die dann auf einmal zu mir kommen und sagen, hey, wow, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, obwohl ich gar nicht die Vertriebsmaschine, sage ich jetzt mal, angeschmissen habe, sondern einfach nur ich selbst war. So, und deswegen gibt's da gar nicht den Zusammenhang. Ich sag sogar umgekehrt, wenn ich in Stressor reinkomme und wenn ich anfange zu hustlen, verdiene ich weniger Geld. Das ist total verrückt, schizophren vielleicht ein bisschen, aber das ist so ein Zusammenhang, den ich festgestellt habe.
Ich kann das sogar so ein bisschen nachvollziehen und ich glaube, ich weiß gerade, wo meine eigenen Gedanken herkommen, weil, also das sind wir wieder beim Thema Produktivität, weil du bist im Hustle-Modus nicht produktiv und ich glaube, wenn du in so einem Hustle-Modus anfängst, den Tagessatz von, sagen wir, 2000 Euro runterzurechnen auf die einzelnen Minuten und Stunden, die du dafür arbeiten musstest, dann haut das nicht mehr hin, weil wenn du es in einer Stunde konzentriert machst, steigt, glaube ich, plötzlich der Tagessatz nicht absolut, aber in Relation zur geleisteten Arbeitszeit. Das glaube ich total. Ich glaube, wo dieser Gedanke aber natürlich herkommt, ist, du kriegst jetzt heute, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 8. April, und jetzt kriegst du für nächste Woche gleiche Zeit, Mittwoch, 11 Uhr, noch einen Auftrag. Und du merkst natürlich schon, da könnte ich genau diese 2000 Euro nochmal mitnehmen. Entscheidest dich aber, das abzusagen, weil du sagst, nein, damit lade ich mir so viel Stress auf, das lohnt sich nicht. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, der da häufig dann dahinter steht. Ne? Ich verdiene weniger Geld, weil du natürlich diese 2000 Euro absolut dann nicht mehr mitnehmen kannst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das aber auszahlt, und da gehe ich auch total mit, die ist hoch, weil du sie eben an einer anderen Stelle in Form der Zeit, also das ist jetzt wirklich, ich merke gerade, das ist sehr wirr und sehr komplex, aber in Form der Zeit wieder reinholen kannst oder wieder sparst und dir damit wieder was Gutes tust.
Ja, und das Krasse ist, dieser 2000-Euro-Auftrag, der geht ja nicht verloren, sondern der wird nur nach hinten geschoben. Auch das. Ne?
Genau, im besten Fall ist es so, und diese, das kenne ich zumindest von mir selber, da ist aber immer die Angst, das ist weg. Wenn ich das jetzt absage, melden die sich nie wieder. Und da teile ich aber total deine Einschätzung, das ist noch nie passiert. Also ganz selten ist das mal passiert. Wenn es natürlich so einmalige Sachen sind, die man dann nicht machen kann, dann sind die weg, völlig klar. Aber ganz häufig melden sich die Leute wieder. Das würde ich total teilen. Ja. Achim, meine letzte Frage ist, braucht jeder so einen heftigen Schuss von Bug, wie du ihn gehabt hast, um das wirklich begreifen zu können?
Ich bin ja totaler Optimist, ne? Und ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass wir Menschen leider so ticken. Und ich bin ja angetreten, um ganz viele Menschen davor zu bewahren, so einen heftigen Schuss von Bug zu kriegen. Leider schnallen wir Menschen es ganz häufig erst dann, wenn so etwas passiert. Und ich mache Werbung dafür, es nicht so weit kommen zu lassen. Ich sehe aber immer wieder, dass Menschen genau so ticken und erstmal die Welt untergehen muss, gefühlt, um etwas zu verändern, weil davor kommen dann diese ganzen, ich brauche das nicht, ich will das nicht, mir passiert das nicht. Ich habe es ja selbst gemacht. Ich kann es ja auch niemandem zum Vorwurf machen. Und ich deswegen... Schwierige Frage. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich befürchte, es ist tatsächlich leider doch so.
Ich frage auch so mit einem kleinen Hintergedanken noch, denn wir werden ja bald Kollegen auch sein, was die Welt der Podcasts angeht. Vielleicht magst du da noch so einen kleinen Einblick geben. Du kommst bald mit einem Podcast auch. Ich nehme mal an, er wird sich genau in diesem Dunstkreis bewegen. Ich würde mich jetzt wundern, wenn du einen 5 AM Business Club Podcast machen würdest. Das heißt, du willst ja auch genau den Leuten dieses Verständnis nochmal geben und wahrscheinlich auch von dir und deinen Erfahrungen erzählen, damit eben andere sie nicht machen müssen, oder?
das ist genau der Punkt und auch der Hintergrund von dem Podcast. Also da wird es nicht darum gehen, irgendwelches Wissen zu vermitteln, sondern ein Stück weit Erfahrungen zu teilen, weil ich die große Hoffnung habe, dass Menschen da eben andocken können und sich wiedererkennen und vielleicht auch an bestimmten Stellen wiedererkennen, bevor es wirklich richtig schlimm wird, weil das gönne ich niemanden. Und ganz ehrlich, dann macht die Arbeit auch nicht so viel Spaß, weil dann braucht es erstmal, ich habe schon ganz viele Kunden tatsächlich erstmal zum Psychiater geschickt oder zum Psychologen und habe gesagt, wir können jetzt noch nicht mit Coaching anfangen. Du musst dich erstmal um deine psychische Gesundheit kümmern und dann ist der Weg halt deutlich schwerer, um aus so einer Situation wieder rauszukommen. Und deswegen ist die Idee vom Podcast so ein Stück weit tatsächlich Erfahrungen zu teilen. Ja, und gar nicht Wissen großartig weiterzugeben, weil am Wissen, haben wir ja gerade schon gesagt, hapert es ganz, ganz wenig. Dinge bewusst zu machen, tatsächlich. Und das Ganze wird zweigeteilt sein. Also es wird, weil ich ja möglichst viele Menschen erreichen möchte, einen Teil von den Basics sozusagen for free geben für jedermann, dass eben da auch nicht die Ausrede gibt, oh Gott, ich kann mir das nicht leisten, irgendwie da mit einem Coach zusammenzuarbeiten.
Meine eigene Gesundheit immer. Eigentlich, das ist auch schon so absurd, ich kann mir meine eigene Gesundheit nicht leisten, ja.
Ja, genau. Und ich werde aber auch einen Teil, einen Paid-Podcast machen, und zwar nicht, weil ich mir damit eine goldene Nase verdienen möchte, sondern der Hintergrund ist, dass ich glaube, wenn Menschen tatsächlich Geld für etwas in die Hand nehmen, das Commitment deutlich größer ist, tatsächlich dann auch Dinge umzusetzen. Und wenn du dann jeden Monat auf deinem Kontoauszug siehst, ich habe jetzt ein paar Euro für einen Podcast bezahlt, dann glaube ich sehr, sehr stark, dass man sich dann auch mehr damit beschäftigt, als wenn es so einfach for free, ich könnte es mir ja mal anhören, wenn. Deswegen wird das Ganze zweigeteilt sein. Bin mal gespannt, wie das Format dann so ankommt in der Bubble. Aber das Schöne ist ja, dass das auch ein Format ist. Eigentlich betrifft es ja jeden. Das sind ja nicht die Steuerberaterinnen und Steuerberater, das betrifft jeden Menschen. Ja. Und damit kann ich dann auch noch mehr Menschen erreichen, weil so ein 1:1 Coaching kostet halt auch echt Geld. Das ist auch vollkommen klar. Und das kann sich auch nicht jeder leisten, aber so ein Podcast for free hören oder auch ein Paid-Podcast, einen kleineren Betrag zu investieren, das kann auch ein Azubi machen, wenn's ihn interessiert. Mhm. So, und deswegen hoffe ich, dass ich damit halt ganz, ganz viel Bewusstsein schaffen kann, für ganz, ganz viele Menschen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und bin ganz gespannt und freue mich drauf.
Wann geht's los?
Jetzt nagelt er mich fest hier.
verstehe. Okay, jetzt war man
da. Ja, siehst du, da ist zum Beispiel wieder so ein kleines Ding bei mir. Ich habe so einen leichten Perfektionetti in mir. Ne?
Ja, und, okay.
Die Leute, mit denen wir jetzt hier gerade reden, die sehen ja meinen Hintergrund nicht. Ne? Hier mein Studio und so
richtig,
weiter. Ne?
Genau,
ja. Auch das. Ne? Ich bin seit 3 Jahren dran, auch einen Online-Kurs zu machen und scheitere immer wieder an meinem eigenen Perfektionetti, weil es noch nicht gut genug ist und noch nicht gut genug ist. Und dann passt der Ton noch nicht und dann ist die Bildqualität noch nicht geil genug. Und genauso ist es bei diesem Podcast-Thema auch. Also das darf schon echt Qualität haben, sowohl vom Zuhören als auch vom Inhalt. Und deswegen, ich kann dir leider noch kein genaues Datum sagen. Ich weiß aber, ja, ich bin am 24.06. auf der Expo in Hamburg mit einem eigenen Stand. Und bis dahin sollen die ersten 10 Folgen im Kasten sein, okay. weil ich da tatsächlich auch schon die Leute da ein bisschen reinhören lassen möchte und mal einen kleinen Gegenpol zu diesem hektischen Messeding bereiten möchte. Bei mir wird es einen Stand geben, wo die Leute einfach mal auch da auf der Messe eine Pause machen können, sich einen Kopfhörer aufsetzen und mal in so eine Podcast-Folge reinhören oder auch mit mir gemeinsam über Kopfhörer und Mikrofon ein bisschen reden, diesen ganzen Stress sozusagen von der Messe mal links liegen lassen können und einfach mal, 5 oder 10 Minuten Pause machen können. Ich will da gar nichts verkaufen, sondern da so einen Raum schaffen sozusagen für mal kurz durchschnaufen. Und bis dahin muss ich wirklich ein paar Folgen im Kasten haben. Das ist so das Ziel. Wann es genau losgeht, weiß ich noch nicht, aber das ist so die Idee dahinter.
ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, jetzt ein genaues Datum zu haben, weil wir werden es ja mitbekommen und das wird sich ja dann verteilen. Und die Idee finde ich spannend. Bin sehr gespannt, was du da im Nachgang auch davon erzählst, was auch so die Rückmeldungen waren. Weil, und das wissen auch wir beide jetzt, weil wir hier gerade aufzeichnen mit Kopfhörern, du nimmst schon weniger von deiner Umwelt wahr. Und gerade ja, wenn du auch jetzt durch die, also kennt mittlerweile auch jeder durch Noise Cancelling und so weiter, und aber auch die Stimme durchs Mikrofon und so weiter, das macht ja schon auch nochmal was, weil die Umgebung einfach so ein bisschen ausgeblendet ist. Da bin ich sehr gespannt, deine Erfahrungen dann nochmal zu erfahren. Achim, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag heute, für dieses Gespräch hier bei Verhört und vor allem für die Einsichten, die du geteilt hast, für deine Meinung, für die Stimme. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht. Danke dir.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.